B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 110.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. Einen schönen Sonntag.
Ja.
Wie geht es dir?
Wir haben beide heute, glaube ich, angeschlagene Stimmen. Ne? Ich habe ja Long Husten und du bist heiser.
Ja, ich habe kurz heiser. Aber nur vielleicht für ein, zwei Stunden. Also ist das schlimm genug? Naja, es wird schon gehen. Wir haben doch unsere Cui Bono Bonbons. Und lutschen ja. Die um die Wette. Viel passiert. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal vielleicht zwischendurch rascheln. Das ist nicht mein Gehirn, das sind Zettel, weil normalerweise habe ich nur 10, die passen irgendwie vor mich und heute sind 26. Also Wenn ich mal raschle, dann wundere dich nicht.
Guck mal, jetzt habe ich freue mich drauf.
Ja. ganz kurz vorweg eine Bemerkung an die wunderbaren Freunde. Ich soll nicht so einen Bogen fahren. Ich mache es jetzt mal, ich habe geübt, pass auf, ich mache es ganz kurz. Also Schick gern noch weiter Anerkennung für uns, wir freuen uns. Schick gern weiter E-Mail-Adressen. Wir freuen uns, dann können wir euch auf den Freunde-Kanal lassen mit Passwort. Da sind schöne Inhalte. Schickt bitte keine Postadressen mehr, weil wir haben jetzt wahnsinnig viele Postgänge mit allen, die uns seit 3 Jahren unterstützen und müssen dann noch 400 Mal Tassen, Hoodies und so weiter einpacken. Dann ist aber auch gut. Also Postadressen jetzt einfach bitte nicht mehr. Was wollte ich noch sagen? Das musst du so flieren.
Dass wir uns freuen über die Anerkennung für unsere Arbeit in den letzten Jahren.
Mhm.
Und dass wir mit großer Bescheidenheit diese Dankbarkeit in Empfang nehmen.
Ja, siehst du? Guck. Und falls jetzt jemand denkt, ja, das war komisch, wieso verteilt ihr den ganzen Merch oder auch nicht Merch? Ja, machen wir, weil ich habe immer gern ein aufgeräumtes Zimmer, wenn ich ins Bett gehe. Meine Küche ist dann immer aufgeräumt. Wir machen ja ein bisschen Pause im Sommer. Das heißt, wir zeigen aber auf diesem Kanal trotzdem B&B, und zwar die Spezial, du merkst, Heiser, die Spezialinhalte, die unsere Freunde auf der Liste schon gesehen haben.
Also, genau, jetzt zeitversetzt auf den großen Kanal.
Genau, das ist mit Genehmigung derer, die das alles getragen haben. Wir haben 2 Gespräche dann uns mal ausgesucht. Einmal das über den freien Willen, einmal das über Heldenreise, in der Dramaturgie, wie die in den Alltag so reinsuppt. Und dann haben wir noch einen schönen Vortrag von dir über Sex und Gender.
Und das. Darf ich den Titel noch mal sagen?
Ja, du darfst alles, ja.
Sex hatte ich schon, aber what the fuck is Gender?
Ja, genau, sehr schön. Ja. Also das mit Genehmigung der Unterstützer der ganzen Jahre jetzt auch noch mal auf dem Hauptkanal, damit das im Sommerprogramm nicht so öde wird. Du bist sowieso weiterhin auch im Sommer, glaube ich, überall zu hören. Also überall, in jedem Rewe, wenn ihr genau hinhört über die über die Lautsprecher, läuft immer Matthias Borchert. Nein, es läuft weiter Philosophieren bei Kontrafunk und du bist, nehme ich an, auch noch weiter zu Gast in der, wie heißt es denn, Sonntagsrunde und bei Great Reset und wir, wenn du jetzt auch noch irgendwo auf einer Bühne bist vor dem Herbst, geben wir das in dem Freunde-Kanal auch weiter. Jetzt habe ich den Bogen gemacht. So viel Text. Jetzt ist aber auch gut. So, komm, Wochengeschehen.
Ja, gut.
Hinein ins Wochengeschehen auf meine 28 Zettel. Womit möchtest du denn gerne mal anfangen? Ist dir irgendwas aufgefallen?
Ach, mir ist einiges aufgefallen, aber ich will dir doch nicht das Programm zerschießen.
Also
ich hatte große Freude an unserem Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, der die Frage der Gleichberechtigung nochmal neu aufgeworfen hat. Und ich finde das ja sehr löblich von Ihnen. Das ist mir völlig neu, dass dieser Männerverein sich für die Interessen der Frauen engagiert. Aber beim totgeschossen werden, finde ich, sollte es keine Geschlechterunterschiede geben. Und insofern ist er auch für eine Wehrpflicht von Frauen.
Mhm. Sehr gut.
Fand ich großartig. Ich würde eher von einer Gleichbepflichtigung fast sprechen wollen. Aber offensichtlich wird das Teilhaben an unangenehmen Dingen inzwischen auch als Recht klassifiziert.
Ja, finde ich auch. Ich begrüße das. Voll wie eine Strandhaubitzin. Oder wie heißt das im Volksmund? Ja, also das ist gut. Ja, ich begrüße das. Da haben wir gleich doch noch was.
Ein großer Schritt der Emanzipation.
Ja. Muss ja auch überall jetzt gelten, aber dann machst du ja...
Schon gehört, Alice Schwarzer wird ein Regiment selber auch leiten wahrscheinlich.
Mhm.
Ah nee, die war ja für den Frieden, stimmt.
Ja, das ist, glaube ich, eine Fake News, ja.
Naja, stimmt.
Aber da machst du ja...
Aber stimmt es, dass apropos Alice Schwarzer, dass Sarah Wagenknecht jetzt ein mit Katrin Göring-Edelmann eine Koalition sich vorstellen kann?
Das war ja nur ganz kurz eine Meldung. Das ist ja sofort dann wieder gelöscht und widerrufen worden. Sie möchte das alles nicht. Also es war kurz Fake News.
War Fake News?
Woche. Ja, ja. Ach, ich möchte nicht mit der AfD und auch nicht mit den Grünen, wie sich dann innerhalb von wenigen Stunden herausgestellt hat. Da bleiben dann ja nur noch die SPD, die CDU und die Linke.
Ja.
Ist ja auch eine Aussage. Ist doch schön, dass wir das jetzt wissen.
Ja, da wird sicherlich einen massiven Politikwechsel herbeiführen. Also ich finde es gut.
Ich auch. Du hast jetzt, ohne es zu wollen, wahrscheinlich mit der Gleichberechtigung, aber gleich mich gelenkt auf Frau Baerbock. Du weißt, also wir haben das alle ja mitbekommen, diese 136.000 Euro für Visagistinnen. Ja. Ich fand den Satz bemerkenswert aus vielen Gründen, den sie gesprochen hat. Da sieht man ja aus, wenn man das nicht macht, diesen Aufwand betreibt, sieht man ja aus wie ein Totengräber.
Über 135.000
würde man,
sieht man aus wie ein Totengräber.
Aber weil du das gerade sagtest, auch so mit der Gleichberechtigung, ich meine, da erwarte ich doch von ihr, also wenigstens diese Sensibilität, dass sie sagt, da sieht Frau aus wie eine Totengräberin. Das war schon mal für mich der erste Fehler, der wichtigste. Zweitens finde ich das insofern nicht so schlimm, weil das ist ja dann, also ohne das, die Visagistin würde sie aussehen wie das, was sie ist. Für den Standort. Dann schließt sich für mich die Frage an, nur so hypothetisch, was wäre denn, wenn wir jemanden, der schon von Natur aus nicht aussieht wie eine Totengräberin, sondern schön ist und vielleicht auch noch schlau, wenn wir in diese 136.000 Euro Visagistinnen-Geld investieren, was wäre denn das? Wie wird denn das aussehen?
Das wäre eine Hebamme, eine Geburtshelferin, nein, eine Ärztin.
So,
also das
ja.
ist für mich das Gegenbild des Totengräbers, ist die Geburtshelferin. Mhm. Das ist eine im hohen Maße kundige, weise Frau, die unabhängig von ihrer Visagie, die sie gar nicht braucht, aus innerer Schönheit und Weisheit heraus strahlt und Deutschland zu einem gedeihlichen Ort machen würde.
Ja, und die dann auch noch vom Himmel beschenkt ist mit Schönheit, also das auch
gar nicht
braucht, diese 136.000 Kilo Lack. Und das wäre ja ein Traum. Also eine, ja, okay.
Totengräber zu Hebammen, heißt es ja, dieses Konversionsmotto, ne?
Ja.
Schwerter zu Flugscharen und umgekehrt.
Ja, aber Flug ist ein gutes Stichwort, weil sie hat ja, nee, anderer Flug. Oh Gott, ja, hier streichen wir. Sie hat dann ja gleich noch einen draufgesetzt, ne? Also, du weißt das, mit der Flugbereitschaft.
Der Nacktflug.
Nacktflugbereitschaft der Bundeswehr in die Nacht.
Direkt zum Erwachsenen-Schwimmen nach Luxemburg oder sowas.
Ja, direkt nach dem Kurztrip zum einem EM-Spiel der deutschen Mannschaft, dann ja noch nach Hause musste. Und es haben Menschen moniert, ich will sie jetzt verteidigen, dass sie den eigentlich nachts gesperrten Frankfurter Flughafen zweckentfremdet hat mit ihrem Privatjet der Bundeswehr. Also der durfte da weder landen noch starten, aber das darf sie natürlich dann doch anordnen, um ein Interkontinentalflug zu unternehmen, oder wie das heißt, von Frankfurt nach Luxemburg.
Das ist ja einmal um den Globus. Das muss man, die ist ja nicht, hat ja nicht die Westroute genommen, sondern die Ostroute.
Ach so, ja gut, dann macht das ja, gibt das natürlich noch viel mehr Sinn.
Natürlich.
Ich hörte nur, dass sie die Kurzroute genommen hat, aber ich fand die.
Ach so,
ich kann mich erinnern. Ich habe dann auch geguckt, weil ich dachte, das muss ja gute Gründe haben. Hat es natürlich auch. Denn die Alternative wäre ein Auto gewesen. Also wir Idioten wären auf die Idee gekommen zu sagen, gut, das sind 2 Stunden 20 Fahrt. Wenn man über Wiesbaden fährt, dann kommt man da in 2 Stunden 20 an. Es geht in der Tat wesentlich schneller mit dem Flugzeug, das ist Punkt 1. Aber es ist also wesentlich 45 Minuten. Mit Ein- und Auschecken muss sie ja nicht, ist ja ihr Flugzeug. Nur muss man ja sagen, wenn sie mit dem Auto gefahren wäre, dann hätte sie ja noch 3 weitere Autos mitnehmen müssen. So, das, also genau. Sie braucht ja Visagistin, Fotografen, Leute, die ihr den Helm anpassen, wenn sie in Kiew landet oder so. Die sind ja immer alle dabei, Redenschreiber, Bodyguards. Und da sind wir Mathe-Genies doch auch, oder? Das, ja, bitte, bitte, weil du kannst besser Mathe als ich, aber...
Genau. Mh. Ein Auto braucht von Frankfurt nach Luxemburg 2 Stunden.
Ja.
Wie lange brauchen 4 Autos von Frankfurt nach Luxemburg? Sven?
8.
Ja. 8 Stunden?
Ja, genau. Und das Flugzeug, genau, 8 Stunden und unheimlich viel Benzin und so.
Natürlich.
Und das Flugzeug, das ist ja nur ein Auto und das braucht...
In 2 Stunden.
45 Minuten.
Ja, stimmt. Es ist also nur knapp die Hälfte.
Also?
Von einem Viertel.
Genau, also ist das Benutzen dieses Flugzeuges, müssen wir jetzt irgendwie 8 Stunden durch 45 Minuten teilen, das können wir nicht. Also das ist ungefähr das Zehnfache an Ersparnis.
Damit sollte doch der Bundeshaushalt saniert sein, oder? Jetzt haben wir wieder ein Sondervermögen.
Ja, fast. Das ist einfach nur dieses ganze Gequengel von Leuten, die das dann nicht verstehen. Und sagen, was ist denn das für ein Marie-Antoinette-Verhalten hier irgendwie so nach dem Spiel auf dem Flughafen und Privatjet runterkommen lassen? Nein, nein. Also das ist schon...
Wenn man mal nachrechnet...
Genau, wenn man
ne, ja, und sich halt so ein bisschen als Faktenchecker auch mal da dran macht, dann sieht das ganz anders aus.
Ja, so.
Ja, und weißt du, so die Populisten, die dann sagen, oh, da nutzt jemand seine Privilegien ja, nur wegen dieser kleinen...
Ja, wieder nicht zu Ende gedacht.
Ja, genau. Diese ganzen und ich meine, dass sie das auch überhaupt auf sich nimmt, muss man einfach auch anerkennen.
Die EM-Spiele?
Ja, nee, diese Reisen und diese Bürde, das mit dem Flugzeug tun zu müssen.
Ja, ich habe jetzt eine Brücke gebaut. Ich dachte immer ganz clever, weil EM-Spiele, wir sprechen ja nicht über alles da, ist ja nicht alles schön, aber alles für Frankreich, sage ich nur. Du hast mir was erklärt, was ich nicht wusste, weil bei einem der Spiele ist es ja zu...
So einem pädagogischen Vorfall.
Ja, es ist, ich wusste das nicht. Es kommt ja jetzt, ist ja alles verboten inzwischen. Man darf ja auch nicht mehr singen, ihr könnt nach Hause fahren, weil das ist entweder Hass oder Rassismus. Das ist ein bisschen unklar.
Das könnte sich ja an die Falschen richten.
Ja, eben.
Oh Gott, aber, darf man das echt nicht mehr?
Nee, nein, ihr könnt nach Hause fahren, also entschuldige, das ist doch eindeutig.
Gott. Ja, ja, das klingt so. Ja so, als hätte man,
gegen die
ambivalentes Verhältnis zu Migration.
Stimmt. Nee, genau. Aber jetzt gibt es noch was anderes. Man darf ja auch nicht mehr alle Gesten. Und das hast du mir erklärt.
Ja.
Und das möchte ich jetzt, dass das alle wissen.
Würde ich gerne erklären.
Ja, unbedingt.
Ja, es ist ja so eine Art, dass die Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen unter unseren Zuschauern werden das kennen. Es gibt ja eine Form der Verniedlichung der Autorität. Also wenn du noch früher, wenn Kinder Lärm gemacht haben, hat man als Pädagoge berührt, halt die Schnauze, sonst schlage ich euch blutig. Das war, als die
so meine
pädagogische
Jugend.
Welt noch...
Ja. Bitte? So meine Jugend.
Ja, ich erinnere mich. Das war unsere Kindheit, ja?
Ja.
Da hat man auch verstanden, worum es ging. Heute ist es so, das wird so auf dem Wege des Gruppendrucks und der Anpassungsloyalität solidarisch gelöst. Mhm. Es gibt verschiedene Tiere, die man mit den Händen formt. Zum Beispiel, ich mache es jetzt mal kurz nach, den Schweigefuchs. Der hat die Ohren auf, hier Ohren und den Mund geschlossen.
Mhm.
Und wenn eine Lehrerin jetzt eine Ruhe in einer Klasse möchte, dann macht sie diese Geste und alle Kinder machen mit und die, die noch weiterreden, werden dann angestupst, bis alle so machen und schweigen.
Mhm.
Es gibt auch den Schweigehasen, der hat hier so diese 2 langen Löffel und hat auch seinen Mund geschlossen. Und den schönsten ist der Schweigewurm, der geht so, ja, der,
ja, der ist, ja.
Ist so der Eskalationsstufe.
Den versteht man ja weltweit.
Aber wie das immer so ist, diese Gesten, also ich zum Beispiel als Kind, ich hab ja voller Inbrunst die Swastika überall hingemalt. Ne?
Mhm.
Ja, also
weil
irgendwie
du nicht wusstest, was das heißt, oder?
Bitte?
Weil du nicht wusstest, was das heißt, oder?
Nee, ich dachte, das wäre ein indisches Symbol für die Sonne und habe dann immer hingemalt und habe es auch auf die Autoscheibe gehaucht und so. Mhm. Und dann, kennst du das? Und dann malt man, dann trocknet das ab und dann beschlägt die Autoscheibe wieder und man hat dann so eine Swastika. Ja. Ich dachte einfach, das ist ein Symbol aus dem indischen Kulturraum für die Sonne. Mir war gar nicht bewusst, dass es sich dabei um ein anstößiges Symbol... Ich war sehr schockiert, als ich erfahren habe, dass die Nazis die Swastika für ihre Zwecke missbraucht haben. Habe natürlich sofort danach aufgehört. War mir ja ganz klar, damit wollte ich nichts zu tun haben.
Mhm.
Und so ist es eben auch mit dem Schweigewurm.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Der wird ja manchmal auch missverstanden als eine eher obszöne Geste der Provokation.
Mhm.
Oder auch der Schweigefuchs ist ja... Das war mir jetzt selber auch neu. Offensichtlich ein Ausdruck eines patriotischen türkischen Organisation, die Grauen Wölfe.
Mhm.
Und da hat ja ein türkischer Torschütze dieses Symbol gezeigt. Mhm. Und das hat, glaube ich, zu diplomatischen Verwirrungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt und der UEFA. Und ich glaube, ich weiß nicht, der Dritte Weltkrieg ist, glaube ich, noch nicht ausgebrochen. Aber
nee.
Aber
er ist gesperrt worden. Also für dieses politische Symbole auf dem Platz zeigen. Das darf man nur auf der Tribüne mit so einer Regenbogenbinde, aber nicht auf dem Platz.
Ah ja.
Nur da frage ich mich dann, weil ich das ja auch nicht kannte. Also
ja.
Würde das jetzt heißen, dass sämtliche Grundschullehrerinnen werden jetzt auch gesperrt? Das, ich meine, das kommt ja ein bisschen.
Du meinst, hier ist eine große, große Verschwörung am Werke. Die wollen gar nicht den Schweigen, sondern das ist so eine Art türkisch-nationalistische Indoktrinationsgeste.
Ich denke mir,
die sich so viral, wie so ein Meme.
Halte mich für naiv. Ich kenne mich nicht so aus mit Grundschullehrerinnen und Kindergärtnerinnen, aber es gibt ja auch. Das weiß ich auch, weil ich aus Harburg komme. Es gibt ja auch zugereiste, gewanderte Türken. Was machen denn die jungen Türken? Wie reagieren denn die, wenn jetzt eine Lehrerin die grauen Wölfe für sich reklamiert? Oder sagt, ich bin dabei. Ich kann dieses Symbol nicht, aber für mich ist das so ein Teufelssymbol, andersrum. Die sitzen noch da und
bringt die in einen Konflikt, weil sie einerseits natürlich den Integrationswunsch verspüren und gerne mitmachen möchten, zum anderen aber sicherlich auch diese Gesten vermeiden möchten.
Mhm.
Also vielleicht, das ist ja so wie mit dem Handspiel beim Fußball, man darf ja kaum noch irgendwie Arme haben, glaube ich, im Strafraum.
Mhm.
Und genauso ist ja im Grunde jede Geste, also das ist ja wie jedes Wort in irgendeiner Fremdsprache ein Schimpfwort, es ist ja jede Geste letztendlich eine politisch missverständliche Geste.
Ja.
Insofern sollte man vielleicht das Gestikulieren insgesamt.
Das wollte ich anregen.
Verbieten.
Ich meine, den Schweigewurm versteht man ja international, glaube ich, weitgehend richtig.
Ja.
Also wir können das mal ausprobieren in anderen, mit anderen Menschen. Ich glaube schon.
Das ist eine Geste der Völkerverständigung. So wie der Bruderkuss zwischen Brezhnev und Honecker.
Ja, der Schweigewurm, genau.
Der Schweigewurm. Ja. Aber darf ich noch eines sagen, was mich jetzt wiederum überrascht hat? Diese grauen Wölfe, ich habe das ja gedacht, das sind so ein Altherrenclub, die sich dann in diesen Kulturvereinen treffen und abends Kaffee trinken und Karten spielen, werden ja vom Verfassungsschutz als die größte rechtsextremistische Vereinigung in Deutschland gehandelt.
Okay.
Und da frage ich mich jetzt wiederum, was ist denn mit unseren Nazis los? Lassen sie sich einfach jetzt auch auf der Ebene die Butter vom Brot nehmen? Also wie kann denn das sein, dass bei uns die Türken die stärkste rechtsextremistische Gruppe stellen? Also ich finde, das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen.
Ja, das stimmt. Solltest du mal anregen. Ich dachte auch, das wären eher die Ukrainer. Aber du hast recht, also das sollte man schon mal, ja. Was haben wir noch? Achso, wir hatten noch ein Stichwort, das ist mir so untergekommen. Wir wissen, da haben alle sicherlich bemerkt, da wollte ich noch mal jemanden verteidigen, den unseren Landwirtschafts- und Minister, ich weiß gar nicht, was da noch ist, den Cem. Auch missverstanden worden. Weil Cem hat ja angeregt oder angekündigt, dass es eine neue Steuer auf Fleisch geben wird, die das Fleisch 43% teurer macht. Und er hat gesagt, wortwörtlich, das merken die kaum. Und da habe ich nur, auch wieder im ersten Moment, weißt du, Empörungsbewirtschaftung, habe ich auch gedacht, oh, das ist ja unerhört. Und im zweiten Moment dachte ich, nee, ist ja die Frage, wen er meint, mit die. Also wenn er meint, die Leute in Dahlem nebenan, bei mir, die merken das nicht, das stimmt, weil die nie auf den
gucken nicht auf den Kassenbon.
Die gucken nie auf den Kassenbon. Und
die ziehen Apple Pay über die Kasse, genau, und dann ist das gut.
Aber die anderen, die er auch meinen könnte, die merken das auch nicht, weil die haben ja gar keinen Kassenbon, weil sie das Fleisch nicht bezahlen.
Die essen ja schon lange gar kein
Nein,
Fleisch
die klauen
mehr.
Das ja einfach. Ladendiebstahl ist ja sehr angesagt. Also er könnte beide Gruppen meinen, sowohl seine reichen Freunde als auch die anderen von uns alle, die wir klauen müssen. Und hat in beiden Fällen recht. Die merken das ja kaum. Also Cem gerettet.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass der gerettet wird, weil...
ja, einer muss das ja machen.
Ein bisschen zynisch ist der Satz schon, oder?
Ja. Ja, aber bestimmt nicht so gemeint. Komm, wir sind doch die...
Weil 43%, das ist ja schon nicht wenig.
Naja, das fällt jetzt natürlich auch ein bisschen als, wir machen ja gleich noch ein bisschen Virus, aber da können wir da ja mal vorgreifen. Das ist natürlich 43% Zuschlag auf sowieso alles, was Fleisch ist. Und dann werden ja jetzt wegen, werden jetzt die ganzen Vögel ja wegen der Vogelgrippe gekeult, schon auf der ganzen Welt. Ach so, da wollte ich noch mal eine Geste sagen, die hier, ne? Die darf man auch nicht mehr machen. Weißt du, das heißt.
Warum nicht? Das ist auch, du bist ein schlauer Kerl,
Mann. Das heißt Vogelgrippenleugner. Da musst du auch aufpassen.
Ach so. Dass du nicht jemand den Vogel zeigen. Ach so.
Ach, oh. Nee, aber das, wenn man jetzt sagt, also jetzt wird ja schon mal irgendwie die Vögel werden gekeult, das ist ja alles irgendwie. Und dann auch noch 43% teurer. Wo soll das denn hinführen? Was wollen wir denn dann essen?
Ist vielleicht so eine Fördermaßnahme für die deutsche Landwirtschaft.
Meinst du? Für die Proteine, die in Fabriken wachsen?
Ja, ja.
Gut, also Vogelgrippe machen wir gleich, ne?
Ja, machen wir gleich.
Glaube ich. So, ja. Das ist, ich habe eigentlich gar nicht mehr Kleinkram. Mhm.
Ich habe hier noch was zu Zigaretten stehen.
Ja, was denn?
Weiß ich nicht, habe ich mir notiert beim Vorgespräch. Ich weiß nicht mehr, was das war.
Ach so, das, ja gut, dann müsste ich jetzt gleich rauchen. Wie sagst du das? Machen wir mal in Klammern, jetzt schneiden wir raus. Wir haben ja eine Witzteststrecke im Hause B&B, also du und ich. Und da werden ja immer 200 Freiwillige irgendwie unter Witzbeschuss gesetzt. Und wenn die nicht lachen, dann machen wir die nicht. Nein, der Rauchen ist, ich hab nur gesagt, dass in den USA jetzt irgendwie Minderjährige dürfen jetzt Zigaretten kaufen, weil Marlboro so schlau war, dem Tabak Pubertätsblocker beizumischen.
Ah.
Ich fand den ganz gut, aber meine Tochter sagt, man versteht das gar nicht. Also Pubertätsblocker sind für 12-Jährige ohne Einwilligung der Eltern erlaubt in den USA, was natürlich ein Riesenskandal ist. Die dürfen das jetzt einfach selber beim Hausarzt bestellen. Daraufhin würde natürlich die Tabakindustrie sagen, komm, dann mischen wir das in Zigaretten bei, dann dürfen die auch alle rauchen, die Kleinen. Ich fand den ganz gut.
Ja, aber ist ein bisschen umgekehrt.
Ja, ich weiß. Gut. Schneiden wir raus.
Obwohl... Ja,
ja, wir werden jetzt sagen.
Würde ja die Populationsfrage beantworten.
Ja.
Nee. Also die letzte Generation.
Also ich habe nur noch, glaube ich, die Omas gegen rechts von links haben wir auch noch diese Woche lobend zu erwähnen. Denn die Omas gegen rechts von links haben es ja geschafft, 33.500 Unterschriften zu sammeln gegen ein Konto der AfD. Sodass die AfD jetzt kein Konto mehr hat. Yes, Triumph. Ich finde das Demokratieverständnis der Omas etwas merkwürdig.
Ja.
Aber wenn das so gewünscht ist, großer Erfolg. Doch, mehr habe ich eigentlich nicht im bunten Teil. Das ist ein bisschen Viren.
Ja, könnte man vielleicht nochmal zurückschauen auf den Parteitag der AfD. Vielleicht auch nochmal so kurz zur Erklärung. So ein Parteitag ist ja... Wir sind mit diesen Parteitagen so ein bisschen auch gebrannt, weil die Nazis ja auch Parteitage für ihre Zwecke missbraucht haben. Es gibt ja den Reichsparteitag in Nürnberg, es gibt auch den inneren Reichsparteitag, mit dem man ja besonders vorsichtig sein muss. Mhm. Es ist halt nur so, dass das Gesetz vorsieht, dass Parteien sich selbst intern einer demokratischen Abstimmung stellen in ihren Funktionen und den Kandidaten. Mhm. Und insofern macht die AfD das nicht, um sich zu inszenieren, sondern es gehört einfach zum Pflichtprogramm einer Partei. Das heißt, es ist auch eine... Es ist nicht nur eine Wahrnehmung von demokratischen Rechten, sondern auch eine demokratische Pflicht, so einen Parteitag stattfinden zu lassen. Und wenn das gehindert wird von Demokratierettern, dann ja,
na gut,
kann man das nur begrüßen, sage ich jetzt mal so.
Ja, das hat ja auch, ist ja auch von den Kommentatoren sehr begrüßt worden, wenn dann, also Live-Berichte von hier vor in dieser Bäckerei sind noch mehrere Abgeordnete blockiert und eingesperrt von tapferen Bürgern. Da liegen so ein paar Missverständnisse vor. Glaube ich. Oder zumindest an.
Seitens der AfD.
Ja,
weil sie denken, dass die Demokratie etwas ist, was irgendwie für jedermann zur Verfügung steht. Das ist natürlich ein großes Missverständnis. Also diese Demokratieberechtigung, die muss man sich erstmal verdienen.
Ja, und auch wenn du weißt, dass ich ja, also wir wollen ja jetzt auch nicht Werbung für irgendeine Partei machen oder so, aber man muss schon auch erwähnen im Zusammenhang mit der AfD. Es gibt eine große Anfrage diese Woche im Bundestag an die große Anfrage, nicht nur eine kleine, wo man mal so halb hinter verschlossener Tür bittet um ein paar Unterlagen, sondern eine große Anfrage und eine Bitte und den Vorschlag von einer der Fraktionen im Bundestag an die anderen Parlamentarier, doch bitte mal abzustimmen, ob wir nicht eine Belohnung von 50 Millionen Euro aussetzen sollten auf sachdienliche Hinweise betreffend die Täter in Sachen Nord Stream. Das ist ein Thema, das leider sehr untergegangen ist.
Was war nochmal Nord? Ich habe es schon fast wieder vergessen.
So eine Pipeline.
Eine Feuerzeugfabrik oder so?
Ja, nee, das
oder?
Ist anderes. Das kommt auch noch, aber das war so eine Pipeline in der Dings. Erinnerst du dich? Die
noch ganz dunkel.
Ja, viel behindert schon im Vorwege auf, von den Amerikanern und dann unglücklicherweise explodiert. Man weiß nicht so genau, warum.
Angeblich.
Ja, angeblich, auch das weiß man nicht genau, aber nehmen wir mal an, sie wäre tatsächlich explodiert. Mit irgendwelchen Pflanzensprengstoffen gesprengt, ne? Wissen wir ja von den ARD-Faktenfindern. Nur nochmal, die Idee ist ja eigentlich gut, dass man sagt, hallo Parlament, hallo Regierung, könntet ihr mal 50 Millionen aussetzen? Das ist doch keine Kleinigkeit, was hier passiert ist. Und wenn wir 50 Millionen spendieren für Hinweise auf die Täter, dann kriegen wir der vielleicht. Wäre doch nicht unwichtig. Wir beide könnten ja irgendjemanden verpfeifen, was so ein Konto irgendwo über Berliner Register. Ja, das war der und der, Metzgerei Schnitzel in Worms. Und dann geben wir eine Kontonummer in der City of London an.
Ja.
Ja, dann hauen wir mit der Kohle ab. Aber
das merken die nie.
Nee, aber die Idee ist doch gut. Also meine Belohnung auszusetzen, weil es gibt auch keine...
Ja, aber das setzt ja so ein bisschen voraus, dass da auch ein Wille daran überhaupt existiert, aufzuklären, wer der Urheber war.
Ja, der Wille besteht natürlich bei der Bundesregierung. Da muss man ja nur noch mal drauf kommen. Das muss einem ja auch manchmal sagen.
Ach so, die haben immer gesagt, wie können wir denn rauskriegen, wer es war? Wir sitzen hier den ganzen Tag in unserem Büro so und wissen immer noch nicht, wer es war.
Und dann hast du abends wieder 17 Uhr und die meisten müssen nach Hause. Und dann denkst du, das habe ich wieder vergessen. Mach ich morgen einen Zettel.
Ja, machen wir morgen immer.
Und deswegen ist es schön, wenn es so eine Erinnerung jetzt mal gibt von den anderen. Dass man sagt, wolltet ihr das nicht? Also wird das natürlich mit überwältigender Mehrheit beschlossen.
Also vielleicht, um das mit der AfD auch nochmal zu sagen, also ich erwarte von denen nicht die Lösung aller Probleme, ich erwarte nur von einem demokratischen Rechtsstaat, dass eine Oppositionspartei in ihrer Arbeit zumindest geachtet wird oder respektiert, wenn ich inhaltlich nicht übereinziehe. Und man muss schon sagen, dass das momentan die einzig sichtbare Opposition ist. Und vielleicht ist sie als Opposition auch gar nicht so schlecht. Also ob sie an die Regierung... Na, ist egal, lass uns davon schweigen. Aber jedenfalls
so altmodisch. Du erwartest, also allen Ernstes, ich muss dich mal kritisieren, du erwartest wahrscheinlich auch wirklich, dass nicht die Regierung irgendwie Demonstrationen gegen die Opposition veranstaltet, oder?
Das dachte ich eigentlich immer.
Aber das ist doch nun mal so. Also die Regierung ruft auf zu Demonstrationen gegen die Opposition.
Die finanziert auch Vorfeldorganisationen, die im Namen der Gemeinnützigkeit diese Demonstrationen organisiert und ist dann beleidigt, wenn die AfD sagt, Moment, das ist doch gar nicht gemeinnützig, das hat doch eine Tendenz, das hat doch ein Interesse. Also ich finde, die demokratischen Spielregeln unserer Demokratie sind der AfD längst nicht geläufig. Das ist ja mein Gedanke. Man muss sich diese Demokratie verdienen.
Ja, und auch diese Dinge einfach mal verstehen. Manchmal machen wir ja noch den Fehler und gehen dann von so Demokratievorstellungen aus, die
überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind.
Nein.
Das.
Aber gut, vielleicht kann man uns das in der Tagesschau nochmal in einfachen, barrierefreien Sätzen erklären. Das gibt es ja jetzt für die 17 Millionen Deutschen, die irgendwie keinen Satz mit mehr als drei Wörtern verstehen. Das sind ja auch sehr viele, hat mich gewundert. Das ist aber sehr dankenswert, dass sie das jetzt so machen und dass es einem nicht so schwer gemacht wird, zu verstehen, worum es jetzt hier geht. Also glaub Olaf, macht das fertig oder impf sonst Oma tot. Das sind ja einfache Wahrheiten.
Ihr doof, wir klug.
Ja, auch.
Ihr hören, wir erklären.
Ja, oder ein Schweigefinger.
Ja.
Heißt der Schweigefinger? Habe ich das schon wieder falsch gesagt? Nee.
Schweigewurm.
Schweigewurm, ah, verdammt.
Das ist ja dann diese...
Ja.
Für Taubstumme.
Wäre dann
einfach
barrierefreien einfach
Gestensprache.
Tagesschau dann wahrscheinlich jeden Tag dann die Verabschiedung.
Komisch, ich dachte immer eigentlich, dass der Staat ein Interesse daran haben müsste, wenn er als Demokratie fungiert, dass die Bevölkerung gebildet sei. Also ich würde sie nicht sozusagen einzementieren in ihrem niedrigen Sprachniveau, sondern ich würde versuchen, sie auf dem Wege der Bildung der Komplexität der Dinge zuzuführen. Also denn die Dinge, die ich nicht mehr komplex formulieren kann, die kann ich auch nicht mehr komplex bedenken. Also wenn ich zum Beispiel auch sowas wie Doppelwumms, ne? Mhm. Du erinnerst dich noch.
Ja, das ist ja die Entfernung.
Da kannst du höchstens diskutieren, Doppelwumms gut, Doppelwumms schlecht.
Ja, also hier würde man aber gar nicht.
Damit hast du doch schon im Grunde das Maximalniveau erreicht, in dem du die politische Debatte führen kannst.
Ja, wobei der ja schlecht nicht vorkäme. Also in der, in der Verlautbarung. Gut, also du hast recht. Ja, es gäbe vielleicht noch die Möglichkeit, wenn es eine ausgewogene Berichterstattung bei der barrierefreien Tagesschau ist, dann würde man sagen, Olaf sagt Doppelwumms gut.
Alice sagt Doppelwumms schlecht.
Ja, Olaf hat recht. Nächste Meldung.
Denn er ist der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler entscheidet, ja, wie die Politik aussieht.
Ja.
Politik ist, wenn ganz viele Menschen das tun müssen, was Olaf sagt.
Mhm. Also wenn man dann sich ein bisschen höher gearbeitet hat im Zusammenhang von Dingen, dann kann man ja beim Kika heißt das, dann Logo gucken, oder heißt das? Da gibt es auch so eine Nachrichtensendung für Fortgeschrittene.
Ah, da braucht man, glaube ich, erst ein Seepferdchen und den Füllerführerschein, bis man das gucken darf. Was war ich, das Seepferdchen?
Ah, nee, das gab es damals noch nicht.
Also ich trenne das immer wieder ganz sorgsam ab und mache mir das immer auf die neue Badehose drauf, wenn ich eine. Also weil,
tatsächlich?
Ja. Das ist für den Bademeister eine total wichtige Information, wenn ich da auf dem Rücken treibe und so ein bisschen. Oder
auf dem Bauch. Ja.
Auf dem Bauch. Dann,
er treibt aber lange auf dem Bauch.
Ich habe mir zwei Seepferdchen, eins hinten auf der Badehose.
Das gab es bei uns doch gar nicht, Seepferdchen. Da waren wir doch klein, da gab es doch Fahrtenschwimmer und irgendwie.
Ja, Seepferdchen.
Ja. Wir machen weiter mit etwas
Musik. Seepferdchen ist ja Schwimmen in einfacher Sprache. Also es ist ja im Grunde das.
Früher hieß das Freischwimmer, Fahrtenschwimmer, Jugendschwimmer, erinnerst du dich? Also wenn man auch.
Ja.
Aber wenn man vom.
Ich bin über das Seepferdchen nicht hinausgekommen.
Ja. Das gab es bei dir schon. Ich meine, du bist 10 Jahre jünger als ich. Seepferdchen. Rettet einen das? Also wenn man das auf der Badehose hat. Ich finde auch den Begriff Badehose toll.
Super aus.
Ich habe das lange nicht gehört. Das liefern wir nach. Bilder von Matthias.
Ich habe ja auch so einen großen Flamingo, den ich immer mit so einem Flamingo-Schwimmring.
So eine Schwimmnudel, ne? Wir liefern diese Bilder nach von dir.
Und so ein Gurt um den Bauch mit so Styropor-Dingern und an den Armen Schwimmflügel.
Mhm. Sehr gut.
Also,
wir werden unter dem.
Und so eine Brille und auch so eine.
Wir verlinken
so eine Speedo-Spezial-Badekappe. Ja, ich will ja auch schnell schwimmen. Ich schwimme ja auch sportlich.
Ja. Wir verlinken unter diesem Video Matthias OnlyFans-Kanal und der sicherlich zeitnah befüllt wird mit Bildern von Schweigewürmern und Schwimmnudeln. Wollen wir jetzt?
Vielleicht habe ich deshalb auch keinen abgekriegt beim Erwachsenenschwimmen, weil das ganze Plastik im Weg war. Ich weiß es nicht.
Kommen immer wieder nirgendwo hin. Gut so.
Sorry.
Nein, das ist wunderbar, ja.
Das ist long Schnupfen hier.
Gut, dann machen wir jetzt mal ganz kurz Viren.
Ja, nicht ganz recht? Kurz. Mach oder es bitte anständig.
Nein, ich will das ja gar nicht anständig machen. Ich will nur einmal kurz so im Schweinsgalopp die Nachrichtenlage. Also, dass die Vogelgrippe jetzt um die Welt geht und wir uns da auf was vorbereiten müssen, das ist, glaube ich, bei allen angekommen. Auch wenn der Chef-Virologe, der ja zum Glück wieder im Fernsehen ist, ne? Also der Christian, der hat ja so gelitten.
Ich habe ihn auch vermisst,
ja. Wir alle haben gelitten, aber er auch, dass er jetzt gar nichts gefragt worden ist. Jetzt ist er ja wieder da. Er ist wieder da. Man zählt die gleichen Dinge wie vorher. Also jetzt ist noch nicht gefährlich. Kommt dir das bekannt vor? Von damals? Also 2020? Die Älteren werden sich erinnern.
Hat das mit Corona nicht auch so angefangen?
Ja, und dann plötzlich hoch eskalieren und eskalieren.
Hoch eskaliert.
Ja. Ich wollte eigentlich vorher noch die RSV, das kennst du, ne? Diese, was ich gesagt hatte immer, ich will immer den Schlenker zurückmachen. Es wird ja jetzt dann auch in kleine Babys reingeimpft mit den RSV Franken-Drugs oder monoklonalen Antikörpern.
Mhm.
Das hatte ich mal angekündigt irgendwann. Das eigentliche Geschäft sind ja eher die monoklonalen und die Therapien von selbst ausgelösten Krankheiten. Daran arbeiten ja unsere Impfhersteller mit Hochdruck.
Sie retten unser Leben, indem sie uns vor schlimmen, wilden Krankheiten bewahren und nehmen großzügig auch noch die Reparatur der von ihnen selbst verursachten Schäden auf sich.
Ja. Und jetzt haben wir ja die Situation. Wir haben jetzt Herrn Drosten wieder und Frau Clark, die frühere Premierministerin von Neuseeland, die auftritt und sagt, wir sind wieder mal nicht vorbereitet. Und wenn der erste Fall auftritt, dass ein Vogelgrippenfall von Mensch zu Mensch übertragen wird oder vom Huhn auf uns, dann wird das schlimmer als Corona. Das mir scheint ein Schritt zu fehlen, korrigiere mich. Wir hätten vielleicht zwischendurch mal drüber reden sollen müssen, wie wir die Corona-Covid-Pandemie so, ob das richtig war, was wir gemacht haben. Drosten sagt ja, das war eigentlich nicht hart genug. Das Gleiche sagt der neue Premier von England. Der hat ja damals auch gesagt, das war, es ist ihm nicht weit genug gegangen mit der Antwort auf Covid damals, mit der Isolierung. Wir haben zwischendurch mal die Nicht-Zeitungsente gehabt, dass in Bayern Pandemie-Lager gesucht werden. Wir dachten alle, das ist ein Witz. Das war aber keiner. Zum Glück hat man da noch keine Heizkörper eingebaut für dich und mich oder so, sondern einfach
man lagert erstmal Material.
Erstmal ganz viel Material. Das Gleiche gibt es auch in, das habe ich jetzt hier wirklich nicht auf meinen Zetteln, ich könnte mal suchen, aber es gibt irgendwo noch ein weiteres Lager. Und das in Andernach. Jetzt haben wir es wieder, ja. Also
in Andernach.
Ja. Ist das bei euch? Ist das in Rheinland-Pfalz?
Ja, ne? Zumindest am Rhein runter, ja.
Also so die Gesamtlage jenseits dessen, was wir besprechen können. Niemand will mit uns sprechen. Also die Geimpften wollen nicht mit uns sprechen und die Mediziner können sowieso nicht darüber sprechen, was das möglicherweise war damals. Wir bauen also jetzt dann Pandemielager und wir bereiten uns auf die Vogelgrippe vor.
Und wir haben ja auch innovative technische Lösungen zum Nachweis von Impfstatus und zur Regulation von Zugängen, glaube ich, in Österreich hast du noch gesagt.
Ja, wichtiger Punkt, danke, dass du mich darauf hinweist. Das ist die Impf-ID fürs IoT, Internet der Dinge, also Impf-ID-IoT heißt das. Dann kann man im Ganzen auch sich gut merken, wenn man es ausspricht.
Idiot?
Ja, Impfidiot, das ist die. Ja, die Impfidiot, kommt jetzt auf alle Smartphones. Erstmal in Österreich, dann bei uns. Das heißt, wir haben jetzt so die Versatzstücke eigentlich alle für die nächste Pandemie. Oder? Korrigiere mich. Also es kommt mir so vor. Ach so, stimmt, eins fehlt noch. Es fehlt ja noch, was wir letztes Mal wir falsch gemacht haben, weiß ja auch Drosten. Letztes Mal haben wir nicht schnell genug reagieren können mit den Impfstoffen. Da kann man die Menschen beruhigen.
Mit Kapazitäten.
Dann kann man sagen, es gibt klug und historisch eindrucksvoll gewählt, hat die Firma BioNTech übernommen, hat man auch teilweise mitbekommen, also die Behring-Werke in Marburg. Da,
ein historischer, gewachsener Standort mit einer langen Tradition in Richtung
Hilfe für die Menschen. Da war der Herr Behring, war Assistent von Herrn Koch und von Herrn Paul Ehrlich. Da hat er gelernt, der kennt sich aus mit Impfstoffen. Die Behring-Werke sind von der IG Farben, kennen vielleicht manche, übernommen worden. Zu schwerer Zeit in Deutschland. Es gab dann ein Hygieneinstitut der Gestapo, für die Behring-Werke gearbeitet haben mit nicht ganz freiwilligen Häftlingen. Und an diesen Häftlingen, die sie auch als menschliche Passagen benutzt haben, Fleckfieber ausprobiert haben. Die meisten,
also ganz gemäß dem Nürnberger Kodex.
Genau, die meisten Häftlinge sind gestorben. So viel zur Vorgeschichte der Behring-Werke, die dann auch noch einen kleinen Fehler gemacht haben oder sich den Credit verdient haben des Wuhan 1.0. Denn sie haben es geschafft, 1962 aus ihren Laboren ein selbstgebasteltes Virus zu entlassen, das deshalb bis heute den Namen Marburg-Virus trägt.
Ein Traditionsunternehmen.
Ja, dieses Traditionsunternehmen hat die...
Das wäre doch für dich jetzt kein Einwand dafür, dass die jetzt im größeren Maßstab ihre Expertise zum Wohle der Gemeinschaft einbringen.
Überhaupt gar nicht. Das wollte ich ja nur mal als Anekdote mitliefern. Das ist ja sehr schön, dass man das auch wieder so füllt für die neue Zeit, für Wuhan 2 und 3.0. Übernommen.
Kann ich mal fragen, wie viele Impfdosen produzieren die so?
Genau, die haben sich ursprünglich 2020, als die Schweizer Asset Manager diese Anlage übernommen haben, für den Mieter BioNTech haben sie sich erstmal 250 Millionen Dosen vorgenommen. Das wird aber jetzt aufgestockt oder soll aufgestockt werden auf 750 Millionen Impfdosen. Dazu haben wir ein zweites Werk, gerade mit Regierungshilfe eingerichtet, in Halle, der Firma Wacker, wo weitere 200 Millionen Impfdosen auch und ausdrücklich für die Bedürfnisse der Bundesregierung hergestellt werden sollen. Das heißt, wir sind gut vorbereitet, wir haben 1 Milliarde Impfdosen sozusagen am Start für was immer jetzt auch kommen mag. Meinst du, das reicht? Mathe?
Ja, das könnte ein bisschen knapp werden. Das macht ja dann für jeden einzelnen Deutschen bei 80 Millionen, du hattest das, glaube ich, ausgerechnet, 12 Stück oder so?
Ja, 12, irgendwas.
Ob wir damit auskommen, ich weiß es nicht.
Na, du weißt ja, viele machen ja auch schon den 8. bis 12. Booster, also von daher sicher ist sicher. Sonst können wir
Wenn
auch
ich dann deinen Faden nochmal
hochhalten
oder zusammenführen, du hast jetzt gesagt, dass wir schon aus der letzten Pandemie gelernt haben, insofern als hat es diese Aufarbeitung gegeben, nicht in dem Sinne, wie sich das manche gewünscht hätten, die mit den Maßnahmen nicht so glücklich waren, sondern man hat die Elemente, die eigentlich zur Errichtung eines totalitären biopolitischen Staates erfolgreich oder notwendig gewesen wäre und fehlten, hat man jetzt nachgebastelt. Ja. Das sind Dinge, die wir befürchtet haben schon während der letzten Pandemie und insofern erfüllt sich jetzt auch die Verschwörungstheorie als Wirklichkeit. Und mit diesem Ensemble, jetzt erklär mir nochmal, wie greift denn das jetzt ineinander, diese Punkte?
Sagen wir mal, dieses kleine, bunte und etwas verwirrte Potpourri, das ich da gerade versucht habe hinzustellen, was du dankenswerterweise ein bisschen sortierst, führt ja zu einer Frage. Wenn ich was vergessen habe, ist das auch nicht weiter wild. Es führt ja im Grunde zu einem Punkt, und da sprachen wir kurz drüber vorher, dass man sagt, wenn man das alles sieht und weiß und dies und das und diese Teile sich so anguckt, wie reagieren unsere geimpften Freunde auf, wenn sie das überhaupt zur Kenntnis nehmen, aber auf das, was jetzt demnächst passiert? Also wenn jetzt demnächst jemand sagt, hier ist sie, die Vogelgrippe, jetzt wird es doch ernst. Was machen die? Und da hast du offensichtlich einen völlig anderen Eindruck oder einen leicht anderen Eindruck als ich, weil du sagst...
Die machen es genau wie beim letzten Mal.
Ja, ich war überrascht, als du das so klipp und klar gesagt hast. Ich höre das aber dann jetzt auch von anderen wieder. Da, weil sie sich dem gar nicht gestellt haben, weil sie darüber auch nicht reden wollten und weil sie...
Weil sie auch ihre Fehlentscheidung von damals ja dann eingestehen müssten, indem sie aufhören.
Mhm. Und ja, das, da bin ich nicht sicher.
Und möglicherweise, also ich glaube, der Grund, weshalb die das ja überhaupt gemacht haben, war, weil wir davor gewarnt haben. Hätten wir damals nicht so massiv gegen diese Impfung argumentiert, wären die von sich selbst auch sehr viel skeptischer gewesen. Aber weil das eben die Corona-Leugner waren, die versucht haben, gegen die Impfung zu argumentieren, blieb denen ja gar nichts anderes übrig, als ihre Staatstreue durch den Vollzug dieser Impfhandlung zu dokumentieren.
Du meinst, weil das so unsympathische und dumme und fachfremde Leute waren wie Bagdi und Wodak und...
Die hatten zwar recht...
Ja.
Aber waren halt unqualifiziert, das zu sagen. Und weil sie, wie du schon sagst, Fachfremde. Ja. Ich meine, der Bagdi, der war ja da schon in Rente.
Ja, auch.
Was hat der denn noch von der Ahnung? Oder der Wodak, ich bitte dich.
Ja, oder der Ioannidis, also der, weißt du, dieser Grieche.
Ich meine, hat der überhaupt irgendeine Publikation, die irgendwo mal zitiert wurde, zustande gebracht? Dieser Ioannidis, der ist doch, der turnt doch die ganze Zeit nur in den Medien
rum. Ja, so ein Nachwuchsjournalist, Nachwuchswissenschaftler aus irgendeiner dubiosen Klitsche. Standfurt oder Schweinfurt oder das heißt, ja.
Ja, genau.
Okay, nee, aber das heißt, die Reaktion von denen war das nur auf diese unqualifizierten Schwurbler, deswegen haben die sich impfen lassen.
Ja, klar.
Aber heißt das denn nicht...
Wenn jetzt zum Beispiel in der Tagesschau der Drosten gesagt hätte, man kann es so oder so sehen, es hat Vor- und Nachteile, wir sind uns nicht sicher, dann hätten die Leute gesagt, ach, dann überlege ich mir das.
Okay, aber müssten die jetzt, deswegen, das war ja meine Hoffnung, dass wir müssten die nicht jetzt nach den 4 Jahren, kommen die dann nicht doch mal ins Nachdenken, wenn sie sehen, also meine Nachbarn sind alle tot und die anderen sind alle krank und die sind alle geimpft. Also dass man da zumindest so eine Vermutung hat vielleicht oder mir geht's auch nicht so gut. Und ohne das dann den unsympathischen Schwurblern von einst gestehen zu müssen, das wäre noch schöner. Aber dass man doch für sich... im stillen Kämmerlein so schon reinmacht. Und das sind genau die Leute, die ich eben auch kenne. Deswegen sagte ich dir das auch. Ich bin nicht sicher, ob die sich nochmal impfen lassen. Oder anders gesagt, ich bin sehr sicher, dass die sich nicht nochmal impfen lassen.
Das wäre ja schön.
Naja, jedenfalls nicht wie damals. Und das sind ja auch, also die Booster gehen nicht mehr direkt weg wie warme Semmeln. Mag sein, dass jetzt Und meinst du, das funktioniert?
Aber der Angstdruck hat auch nachgelassen. Also es ist halt schon noch ein bisschen, die wenigsten haben sich ja aus gesundheitlichen Gründen impfen lassen. Es ging eher um die Dokumentation einer Gruppenzugehörigkeit und einer Solidarität. Ich meine, das war ja Social Impfing. Das war ja wirklich, du hast dich ja geimpft, um andere zu retten.
Ja, gut, aber das weiß man jetzt auch. Sogar die Geimpften wissen, das hat nicht so richtig funktioniert. Also es überträgt dann weiter und es schützt einen auch selbst jedenfalls vor einem schweren Verlauf, aber nicht vor Corona. Das kommt dann immer wieder und
Also ich bin gespannt. Ich würde mir sehr wünschen, dass du recht hast. Aber lass mich gerade noch einen Schlenker machen zu einem Punkt, den ich gerade übersehen habe, als wir über Fußball gesprochen haben. Der passt hier auch nochmal ganz gut. Du kennst ja wahrscheinlich die Major Tom-Hymne, die als Stadionhymne jetzt gespielt wird. Mhm. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff schwerelos.
Ja.
Ist für mich der Inbegriff der Ampelregierung und des Corona-Narrativs, weil du völlig losgelöst von der Gravitation des Realitätsprinzips in deinem eigenen Raumschiff unterwegs bist und einfach auf deinen Kurs ziehst. Was ich ja auch witzig finde, ist, das ist ja auch ein Lied, das handelt ja von der Einsamkeit und eines Menschen bei David Bowie, von dem man ja auch nicht weiß, ob der überhaupt zurückkehrt oder ob der im Weltall verschollen ist. Jedenfalls ist es eigentlich der Verlust von Heimat, Geborgenheit, Bindung, Verwurzelung und so weiter, das in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Insofern ist es schon passend. Das Lied ist witzig, das ist schön, ja, aber ich weiß nicht, ob es nicht auch in unfreiwilliger Weise sprechend ist. Mhm. Und ich denke, man würde sich wünschen, dass die Leute jetzt vielleicht eine Bruchlandung in der Realität machen und dann daraus die Konsequenzen ziehen, unabhängig davon, ob sie jetzt uns recht geben oder nicht, das ist nachrangig. Aber ich glaube, dass die Befähigung, völlig losgelöst von der Schwerkraft des Realitätsprinzips Impfentscheidungen zu treffen, nach wie vor vorhanden ist.
Okay, das ist natürlich das ist ja ausnahmsweise mal von dir pessimistischer als von mir. Also normalerweise bin ich doch hier zuständig für sowas. Ich bin mal gespannt. Ich will nur dann, das machen wir jetzt mal ganz frei aus der Hüfte. Ich glaube, dass die Gegenseite, die ich so wahrnehme als Verschwörungstheoretiker, das wären die Billis dieser Erde und die anderen Heinis und Tedros von der WHO, mir scheint der Versuch, jetzt abweichende Meinungen rauszuzensieren, komplett, was ja auch Drosten sehr propagiert und was ja eben auch die größte Gefahr sind, ja Desinformationen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Und das scheint mir schon ein Hinweis darauf zu sein, dass man auch sagt, es könnten ein paar Leute von denen, die damals aus solidarischen Gründen oder Schiss mitgemacht haben, könnten diesmal irgendwie auf ihren zurückliegenden Schlaganfall gucken und sagen, nee, das mache ich nicht nochmal. Und dann muss man natürlich erst recht die Bagdis und Wodaks und andere, die da noch kommen können, abschneiden von der Öffentlichkeit. War übrigens auch schon im Event 201, ne?
Ja, klar.
Hauptthema, dass man sagt, wie können wir die öffentliche
Kommunikationsstörung.
Meinung, genau, wie können wir die öffentliche Meinung kontrollieren? Da müsste man dann schwere Geschütze auffahren und ich denke, wenn das dann nichts nützt und der Impfpass nichts nützt, dass man dann wieder nicht in Urlaub und ins Kino kommt, dann prophezeie ich für den Herbst ja noch weiter. Weißt du ja, die Vogelgrippe in der ganz tödlichen Variante bricht auf Helgoland aus und alle sind tot und danach lässt sich die ganze Welt impfen.
Cassandra Böttcher.
Ja, das wäre dann, dann würde sich das Grinsen von Bill erklären, der damals ja sagte, die nächste Pandemie nach Corona wird Eindruck machen.
Also wir werden aufpassen, wird im Legoland die Vogelgrippe ausbrechen und werden wir dann möglicherweise alle sterben.
Wollen wir ja nicht hoffen, aber wir gucken das mal aus der Vogelperspektive an.
Ja, das ist ja schon mal ein bedrohliches Szenario, aber ich glaube, wir haben noch mehr Düsteres auf der Pfanne. Die Welt ist in den Wechseljahren. Das Klimakterium steht an.
Naja, das wissen wir alle. Wir sind schuld, vor allem wir Deutschen sind schuld, wie du weißt.
Wir Männer vor allem auch.
Ja, wir alten weißen Männer und alten Deutschen sind schuld an 0,60 und dann nochmal 2,4 Grad Erwärmung auf der Erde. Da kann man
ist aber auch einer der trockensten Sommer aller Zeiten, wobei es so eine symptomfreie Trockenheit ist.
Ja, herrlich, ja. Ja, ja, also hier ist das nicht so auffällig. Da, wo ich am Wochenende immer bin, gilt eher so Ende mit Schnecken. Also es ist sehr nass. Oder Ende mit Zecken, die auch inzwischen so groß sind wie Dackel.
Ah, ich glaube, die Tiere.
Das ist auffällig.
Gibt es eigentlich eine Impfung dagegen?
Gegen Zecken oder Dackel?
Ja. Wir müssen aufpassen, dass die Hundebesitzer nicht so nahe. Du weißt, ich habe eine Hundephobie, aber egal.
Ja, nee, wir haben ja beides: Hunde, Katzen, alles, Zecken sowieso. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so,
Klima.
Klima, ja. Es war ja schön, hast du auch gesehen, die konzertierte weltweite Aktion, dass es bei uns sich alles doppelt so schnell erwärmt wie auf der restlichen Welt. Bei uns.
In jedem einzelnen Land.
Genau, in jedem einzelnen Land kommt diese Meldung. China erwärmt sich doppelt so schnell. Dänemark erwärmt sich, Europa, die USA erwärmen sich doppelt so schnell. Also Copy-Paste für die jeweiligen Regionen, um die Leute in Angst und Panik zu versetzen. Du weißt, dass ich kurz unser Rechercheteam, unsere 40 Mann starke Redaktion.
Also 40 Ingo.
Ja, ich bin ja auch noch dabei, also ich bin mir vorsichtig. Ja. Ich kann zum Beispiel Radio hören. Das ist meine Qualifikation als Journalist. Meine. Und fahre ja manchmal durch Schleswig-Holstein. Ich wollte das nur als Fortschreibung dessen machen, was wir neulich mal erwähnt haben. Die Robertswerk in Schleswig-Holstein ist ein Batteriewerk. Also das ist ein Werk, das die Firma Northvolt aus Schweden hier Arbeitsplätze herbringt nach Heide. Und 1 Million Batterien im Jahr herstellen will und wird. Nun hat die schleswig-holsteinische Landesregierung nach eigenem Bekunden aus der Zeitung erfahren, oder beziehungsweise weil die Zeitung mal bei ihnen gefragt hat, was ist denn da bei Northvolt los? Northvolt
schluckt das nicht so.
Nee, muss da einräumen, dass man vielleicht ein bisschen aggressiv die eigene Expansion betrieben hat, während da jetzt irgendwie schon die Baustelle steht in Heide. Weil Northvolt, naja, so gelegentlich kleinere Unfälle hat und an den Fabriken und Batterien können ja auch mal platzen. Und der Verlust, nicht nur 300 Millionen betrug im Vorjahr, sondern doch eher 900. Was auch daran liegt, dass einer der Kunden wegen Qualitätsmängeln die 2 Milliarden für die Batterien nicht mehr hergeben möchte. Der Kunde ist BMW. Oh. Na ja gut, also jedenfalls hat die Firma Northvolt das aus Peanuts-Gründen der schleswig-holsteinischen Landesregierung überhaupt gar nicht mitgeteilt, weil die 700 Millionen Subventionen, die durch die Vermittlung von Robert jetzt an Northvolt fließen, sind ja Peanuts, ne? Also bei 50 Milliarden Jahresumsatz, Entschuldigung, das hat man ja einfach glatt übersehen. Ich wollte das nochmal erwähnt haben, wenn man da sozusagen mal hier vorbeifährt zwischen Hamburg und... Das wird sich schon versenden. Also, grundsätzlich lese ich das alles mit Interesse und einer gewissen Sorge und Fragezeichen, weil nachhaltig ist ja in unserer Politik der Erneuerbaren sind ja nur die Subventionen. Das ist ein sehr schöner Satz von Herrn Pilmer, der früher mal Experte war und danach jetzt Schwurbler ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass wir 57% unserer Energie aus Erneuerbaren jetzt beziehen. Bin dann immer ein bisschen vorsichtig im Sommer, du weißt.
Wie viel Prozent?
57%.
Ich habe 750.
Nee, 57%. Muss man immer fragen, liegt das jetzt daran, dass wir viel Erneuerbares oder dass es gar nicht mehr so viel Bedarf gibt?
Ach so, weil die Industrie abgewandert ist, kann man sozusagen die absolute Zahl bleibt konstant, aber der Energieverbrauch sinkt und wir brauchen deshalb weniger. Aber damit ist doch das Klimaziel erreicht. Ja. Das finde ich gut.
Ja, wenn die Industrie weg ist, ist das sowieso erreicht. Dann haben wir vielleicht auch 100% aus Erneuerbaren, jedenfalls wenn sie da sind.
Ja.
Nur ganz grundsätzlich, das ist ja meine Frage, wie du weißt, so viele Fragen. Es gibt, man hat uns gesagt, wenn wir den Strom aus diesen Gratisquellen uns holen, Sonne, Wind, Müll, das ist ja Recycling, also Müll, Biogas und Sonne und Wind und Strahlen und wen ja immer, dann wird das natürlich alles viel billiger. Jetzt stellt sich aber...
Das ist mir gesagt worden, so habe ich das immer gedacht.
Jetzt haben wir nun die höchsten Strompreise der Welt und die steigen auch weiter mit unseren Gratisquellen.
Woran liegt denn das?
Ja, das fragst
du dir das erklären? Nee,
ich kann das auch überhaupt nicht erklären, weil ich dann ja nur hinterhergehe und sage, ja, Moment mal, wieso teurer? Ja, die Netzentgelte nehmen immer mehr zu. Die Firma, du erinnerst dich vielleicht damals, der Greichen-Clan, der hat eine Firma, die heißt Agora Energiewende, berät die Bundesregierung und stellt ja auch fest in ihrem neuen letzten Veröffentlichungen, dass die Netzentgelte, also da sollte ein Zuschuss gezahlt werden aus dem Haushalt für die Bewältigung dieser schweren Aufgaben von 10,6 Milliarden. Agora sagt, das sind aber 23, also für diesen Haushalt.
Ich will das Milliarden. Milliarden.
Ja, ja, Milliarden. Wir haben ja.
Da erinnerst du dich möglicherweise an eine meiner vielen Patente und technischen Innovationen?
Die Mondpipeline? Nee.
Nicht nur die Mondpipeline. Ich habe ja auch damals, als die Spritpreise hoch waren, eine alternative Antriebsart für meine SUVs erfunden und etabliert, nämlich ich fahre mit Geld.
Ach ja, stimmt.
Also wäre es nicht praktischer, wenn man jetzt diese ganzen 23 Milliarden verbrennen würde, hätte man dann nicht mehr Energie, als wenn man sie...
Ja, das könntest du dir mal vorstellen. Du hast einen Geldverbrenner erfunden.
Ja.
Super. Dann haben die das ja nachgemacht mit dieser Regierung.
Das geht, also tatsächlich geht das jetzt nicht nur für physisches Geld. Ne? Das ist ja mit den Scheinen, die brennen ja dann zwar gut, aber das ist ja, da ist die Energieeffizienz nicht so gut. Es gibt ja auch dieses virtuelle Geld.
Ja. Ja, ja, da haben sie ja, große Fortschritte. Aber nochmal, das ist meiner Naivität geschuldet, weil ich BWL nicht zu Ende studiert habe. Ich muss das immer wieder dazu sagen, dass ich dann einfach dumme Fragen stelle und keine Antworten bekomme. Ich sehe dann unseren Energieexport. Guck mal, ich habe jetzt mal wieder wie Robert was ausdrucken lassen. Der macht das ja mal so auf Pappen im Bundestag, ich nicht. Guck mal hier, kannst du das sehen? Das ist ja unser Energieexport, das Rote da unten. Also, das heißt, wir importieren.
Ja.
zu relativ hohen Preisen, das wissen wir ja alle. Die Österreicher verkaufen uns dann teuren Strom, während wir ihn unseren schenken. Ich lese dann unter der letzten Woche und so weiter, dass die Versorgung immer schwieriger wird. Dass die Schweden haben gesagt, sie möchten nicht mehr mit uns in einem Stromnetz sein, weil sie diesen Wackelstrom nicht wollen. Also den Erneuerbaren.
Ja.
Die Versorger aus Norwegen, die haben dann ihre Pipeline Langeled heißt die. Das ist eine Pipeline. Hm. Und wenn die dann gerade mal Schluck auf hat, Norwegen ist unser größter Gasversorger mit 28%, dann erhöhen sich die Gaspreise auch mal eben um das Doppelte, weil das gute Stück still liegt und dann weiß man auch nicht, ob da noch was durchkommt. Der zweitgrößte Gaslieferant ist Russland, überraschend vielleicht.
Nee, das stimmt nicht. Da machen wir doch Sanktionen, von denen nehmen wir nichts mehr ab.
Doch, wir nehmen nur das...
Die ringen wir doch nieder, indem wir frieren und ein Schweinegeld für Energie bezahlen.
Ja, jetzt
auch nicht, dass Russland uns noch
was liefert. Doch, Russland beliefert uns weiterhin mit Gas, aber nicht mit dem billigen Gas, sondern mit dem teuren Gas, also mit LNG.
Wo dann der Mehrwert oder der teurere Preis daher resultiert, dass verschleiert wird, dass es eigentlich immer noch aus Russland kommt.
Genau, das geht ja vor allem in die anderen europäischen Länder, aber gut. Also dann haben wir ja noch die USA mit dem teuren Flüssiggas. Was haben wir noch? Wir haben noch Atomstrom. Wir haben ja keinen eigenen mehr, der ja mal 6% des Bedarfs gedeckt hat. Der kommt, wenn ich das richtig verstehe, aus Frankreich. Da kann ich dann nur sagen, heute Abend bitte mal Ohren und Augen auf zur Wahl in Frankreich. Denn wenn diese unfassbar deutschlandliebende Frau Le Pen an die Regierung kommt, hat sie ja schon angekündigt, dass das mit dem Atomstrom dann vorbei ist für uns. Das ist so in der Kombination für mich interessant. Zumal ich die Begründung auch interessant fand von uns, dass wir keine Atomenergie mehr haben wollen, das sollen die anderen herstellen. Ich habe dann immer gedacht, also erstens bleibt Fallout nicht am Grenzbaum hängen.
Ja.
Und zweitens hat das ein bisschen was von, ich gehe beim Nachbarn zum Klo, jedenfalls, wenn ich was anderes muss als klein. Und dann gehe ich wieder nach Hause, weil ich den Geruch nicht haben will. Das ist den Franzosen wohl jetzt auch aufgefallen. Und also kurz gesagt, wir haben dann vielleicht kein Gas aus Norwegen, wir dürfen keinen Strom aus Schweden und auch keinen Strom aus Frankreich. Gleichzeitig, unterbrich mich, wenn ich Unsinn rede, gleichzeitig sagt meine beste Freundin Alena,
die
nicht faselnde Alena,
ach so,
als jetzt neue Expertin nicht mehr so für Genethik, sondern für alles andere, sagt, Datensparsamkeit ist eine irrsinnige Idee in unserer Zeit und fordert, dass wir mehr in KI und solche Dinge investieren. will das mal zusammenbringen. Die Goldman Sachs sagt, in den USA wird der Bedarf an Energie zunehmen. Die Kohlekraftwerke können nicht abgeschaltet werden. Sie überlegen sich, ob sie ihr LNG überhaupt behalten und nicht mehr an uns verkaufen, weil sie die ganze Energie selber brauchen, weil die KI, die im Moment 3% des gesamten Energiebudgets frisst, bis 2030 auf 8-10% Bedarf steigen wird. So, und Annalena sagt, ja, deswegen verstehst du, wo ich hin will, von beiden Seiten. Ja. Wir wissen nicht, wo die Energie herkommt. Wir wissen aber, dass wir wesentlich mehr Energie brauchen. Und in einer solchen Situation dann zu sagen, also wir wissen, das Angebot ist so mittel bis schwierig, die Nachfrage steigt stark. Und in einer solchen Situation dann zu sagen, wir verkleinern unsere eigenen Erzeugungen oder machen uns komplett abhängig, das klingt so nach einer ganz scharfen Idee im Stil von Harakiri mit mehreren Schwertern. Sehe ich das falsch? Ich bin, wie gesagt, nicht zu Ende studiert.
Das ist wieder mal eine brillante Analyse, die zeigt, wie aus vielen dummen Ideen eine Katastrophe werden kann.
Ich behaupte nicht, dass
ich meine, allein mit der KI, die ist ja als solche auch nicht alternativlos. Also da könnte man ja auch sagen, gut, wollen wir das überhaupt, brauchen wir das überhaupt?
Ja.
Weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, diese KI, die wird uns ja retten, die wird jetzt die Lösung aller Energiefragen wird die ja zustande bringen. Weil es ist ja ganz gut, jetzt den Leuten zu sagen, pass mal auf, jetzt friert ihr mal so ein bisschen und wascht euch nicht mehr warm und so und kocht auch nichts mehr und sitzt im Dunkeln. Aber die KI, die findet dann raus, wie ihr auf ewig heißen könnt.
Okay. Also so verstehe ich das auch, dass man, wenn es nicht mehr genug für alle gibt und wir kommen ja auf entbehrungsreiche Zeiten zu in jeder Hinsicht, dann müssen wir eben auch der KI zuliebe und der Restindustrie verzichten auf das bisschen Energie, das noch gibt, oder? Ist das nicht die Erklärung? Also dass man jetzt sagt, daran können wir nicht sparen. Na, Lena, das ist irre. Also die KI wird uns alle retten und dann müssen wir halt so lange frieren und im Dunkeln sitzen. Ich weiß nicht, ob mich das vollständig überzeugt. Ich sehe das Bill jetzt, das, was ich in den Prophezeiungen, weißt du ja, das Programm Prometheus, das dann vorhersagt, wie das Klima wird, das hat Bill jetzt ja bauen lassen. Das heißt jetzt Aurora. Also ein Vorhersageprogramm, das für jeden Punkt der Erde das Klima und die Luftverschmutzung präzise vorhersagt. Ist auch ein bisschen untergegangen. Das ist natürlich auch KI, braucht auch ganz viel Energie. Dann kann man uns auch schützen, unserer Gesundheit zuliebe, vor
zu warm. Wir haben dann einfach aus dem Verkehr gezogen.
Ja, zu warm, zu kalt, zu schlechte Luft. Das sagt uns Aurora 2 Tage vorher. Und dann kannst du nicht rausgehen, dann bleibst du gesund. Bleib drin, du gesund. Tagesschau, barrierefrei. Also, dass man sagt, wir können nicht auf die KI verzichten. Die KI wird uns retten, die braucht die ganze Energie. Und wir bleiben drin und warten und hoffen. So, es ist nicht besonders stringent entwickelt, aber du siehst, es hat von verschiedenen Seiten so ein paar Aspekte.
Wir haben heute noch gar nicht über den Krieg gesprochen und ich habe trotzdem schlechte Laune. Ich finde das schon mit diesen ganzen Viren schrecklich und diese Energiezange, an der will ich auch nicht krepieren, also ist ja echt lästig. Aber das Schöne ist ja vielleicht...
Ich habe jetzt allen die Laune verdorben, aber trotzdem ist es ja so, dass wir im Vorgespräch merkten, wo wir zumindest ein bisschen sortierter waren, ich jedenfalls, dieser Weg, den wir gerade gehen mit der KI und der Energie und da sind viele Aspekte drin, die viel zu tun haben mit dem, was du letztes Mal schon eigentlich machen wolltest und jetzt endlich machst. Also die Versprechen der Moderne und vielleicht auch nicht so eingelösten Versprechen. Da kann man eigentlich auch bei dem, was wir gerade in Sachen Energie erleben, gibt eine Annäherung an deine Position.
Würde ich kurz machen. Ja. Für alle, die das jetzt irgendwie langweilig finden, die dürfen gerne vielleicht auch schon sich ausklinken. Ansonsten vielleicht gibt es auch einen kleinen Nachschlag. Ich mache es nicht ausführlich. Vielleicht.
Na, es wird ausführlich. Keiner findet das langweilig. Und wenn das jemand langweilig findet, weil dann will ich ihn auch gar nicht sehen.
Es war schon so viel super Material von dir heute. Also, aber wie wir es versprochen haben, würde ich es tatsächlich gerne kurz ansprechen.
Ja.
Was ist überhaupt die Moderne und warum ist die so problematisch? Die Grünen haben ja gesagt, ja, uns könnt ihr abwählen, aber die Folgen der Moderne müsst ihr trotzdem ausbaden. Also die Zumutung bleiben. Mhm. Das war die These. Mhm. dass es eine Art Befangenschaft gibt in einem Art Denkmodell, das wir uns selber auferlegt haben, das sich in den Grünen verkörpert hat in einer gewissen Weise, aber eben auch unabhängig von den Grünen eine Wirksamkeit hat. Daran ist möglicherweise sogar ein bisschen was dran und andererseits ist es natürlich auch eine unglaubliche Verlogenheit zu sagen, ja, wir sind ja nur die Sachwalter der Moderne, ja, durch uns weht der Weltgeist und wenn wir das tun, wenn wir es nicht tun, dann tun es halt die anderen. Mhm. Also das ist so ein bisschen armselig auch. Moderne ist eigentlich eine Antwort auf eine philosophisch-ideengeschichtliche Problemstellung, nämlich im ausgehenden Mittelalter sind eigentlich die wesentlichen Fragen beantwortet, immer noch im Hinblick auf Gott. Die Geschichte wird von Gottes Händen getragen und führt in die menschliche Erlösung. Die Herrschaft ist legitimiert durch Gottes Gnadentum. Die soziale Position des Menschen ist damit determiniert. Mhm. Also vieles, vieles, auch die Frage von Gut und Böse, von Wahr und Falsch, Schön und Hässlich, all das ist beantwortet eigentlich durch das christliche Weltbild.
Und man kann sagen, vor der Moderne.
Das ist vor der Moderne, genau. Das ist vor der Moderne. Mhm. Und man kann sagen, ja, das ist ein Ausdruck von Geborgenheit, wir sind getragen. Oder man kann sagen, das ist ein Gefängnis. Mhm. Weil natürlich die Annahme einer Idee Gottes, die Idee einer demokratischen Herrschaft zum Beispiel, in Frage stellt. Also wenn Gott die Wahrheit ist, dann müssen nicht Menschen darüber abstimmen, was das Richtige ist, sondern dann reicht einer, der als Stellvertreter Gottes das für uns alle befindet.
Genau.
Sodass also die Idee immer mehr um sich griff, dass der Mensch sein eigenes Schicksal in die Hände nimmt und eben nicht mehr im Horizont einer Gotteskindschaft sich geborgen fühlt, aber auch gefangen in der Welt, sondern die Geschichte jetzt in die Hand nimmt und auf eigene Rechnung begeht. Mhm. Und damit ist der Gedanke verbunden, dass die menschliche Vernunft zum Urheber von Gut und Böse, Wahr und Falsch, Gerecht und Ungerecht wird, dass wir mit den Mitteln der Technik, vielleicht mit den Mitteln der Wissenschaft die Natur verstehen und mit den Mitteln der Technik sie auch beherrschen, mhm, und auch den Menschen verstehen, den Menschen beherrschen, dass wir Freiheitsspielräume lassen, dass jeder ausbrechen kann aus seinen Konstellationen, die ihn geprägt haben, Stände, Herkunft und so weiter, all das ist beiläufig und die Idee des Menschen als Menschenrechtsinhaber, all das sind Errungenschaften der Moderne. Mhm. Und das ist erstmal ein nachvollziehbares, tolles Projekt, das über Verheißungen funktioniert, andererseits auch einen Preis verlangt von den Menschen. Also die erste Verheißung im Hinblick auf die Geschichte ist, ihr seid Herren eurer eigenen Zukunft, aber ihr müsst bereit sein, euch von eurer Vergangenheit zu lösen. Also die Zukunftsorientierung der Moderne entwertet die Vergangenheit und die Tradition, weil die sind ja im Namen der Aufklärung erstmal auch irgendwie dunkel und irrational und deshalb müssen die beiseite gelegt werden. Mhm. Nachvollziehbar?
Ja. Das ist das eine. Ich versuche mir gerade klarzumachen, dass ich baue, vor der Aufklärung und vor der Moderne war ich dann einfach festgenagelt auf meinem Acker und danach durfte ich sagen, ich will aber was anderes. Hm?
Genau. Gut. Ne, du bist ja auch Urheber deiner eigenen Geschichte.
Dann bin ich für die Moderne.
Ja, warte ab.
Ja,
das weiß ich schon, dass das kommt. Dann gibt es das große Versprechen der Freiheit.
Mhm. Ja.
Ja, das heißt also, es gilt nichts, was dir auferlegt wird, dem du nicht auch aus Vernunftgründen zustimmst. Autonomie, die Vernunft gibt sich selbst ein Gesetz. Allerdings geht diese Freiheit einher eben mit dem Verlust von Bindungen. Du bist nicht mehr also gebunden an einen Gott, an eine Tradition, an eine Familie oder sonstiges, sondern du bist völlig frei, mhm, und damit auch verdammt zur Freiheit, wie dann Sartre sagen würde. Mhm. Das Versprechen der Moderne ist weiterhin die Individualität. Du darfst so sein, wie du willst. Du bist nicht im gesellschaftlichen Konformismus als Staatsbürger bloß definiert oder als Marktteilnehmer oder als Gotteskind irgendwie determiniert, sondern du bist frei, deine Individualität im höchsten Maße zu entfalten. Was dabei wiederum verloren geht, sind die Beziehungen, die Einbettungen in Bindungen, die da eine Rolle spielen. Und schließlich ist das Versprechen der Rationalität, das ist ja auch ein großer Gedanke der Aufklärung, dass wir sagen, also nichts darf mehr gelten, was nicht vernünftig begründet ist. Und auch da ist wiederum eine Schattenseite die Entzauberung der Welt. Wenn alles nur noch aus der Perspektive der Rationalität betrachtet wird, dann ist der Zauber, die Poesie, darauf hat schon die Romantik hingewiesen, mhm, plötzlich beiläufig geworden. Mhm. Und insofern ist es ein starkes Projekt, wo man sagt, wir gründen jetzt das Glück des Menschen auf seine eigenen Vermögen, Geschichte, Freiheit, Vernunft, mhm, und Technik so zu benutzen, dass alles sich zu einem Guten wandelt. Jetzt hatte die Moderne ja schon...
Ja?
Ja, und zwar, weil wir das selber können. Jetzt hatte die Moderne ja schon eine gewisse Zeit, diese Versprechungen einzulösen. Einige davon haben sich bewährt tatsächlich. Mhm. Manche haben sich allerdings auch in ihr Gegenteil verkehrt. Also es ist eben so, dass wir diesen Preis zu entrichten haben, aber das von diesen Versprechungen, da möchte heute keiner mehr was hören. Das heißt, die Moderne stößt uns zu gewissermaßen als Sachzwang. Wir müssen uns modernisieren, rationalisieren. Du kennst das, wenn Unternehmen ausgeweitet werden, Leute entlassen werden, dann ist es alles immer Modernisierung, Rationalität, mhm. Marktdruck und so weiter. Vieles, vieles spielt greift ineinander. Und die Befreiungsprojekte, die werden eher so im feinstofflichen Bereich gesucht. Also ich darf jetzt meine Freiheit gebrauchen, indem ich mein Geschlecht wähle, indem ich Diversität mache. Die Auflösung der Grenzen vollzieht sich weiter als Aufhebung von Bindung. Und also viele dieser Phänomene, wir haben jetzt ja nicht mehr so die Zeit, aber alles, was wir momentan beklagen, können wir als Konsequenz dieser modernen Tendenzen beschreiben. Was aber jetzt das große Problem ist, wenn ich es abschließend noch abrunden kann, und dann hack du bitte ein, weil ich auch ein bisschen neben mir stehe. Die Moderne hatte eine große Chance zu ihrem Beginn. Sie hat nämlich immer noch aus der Wärme und der Kraft der alten Zeit gelebt und hat deshalb im Grunde etwas zur Verfügung gehabt, was sie selber nicht herstellen konnte. Nämlich sie hatte immer noch die Bindungen, die Tradition, die Beziehungen, die Gemeinschaften, die Verzauberung der Welt und hat gewissermaßen immer abgehoben auf dem Konto des Alten. Und das ist jetzt leergeräumt. Mhm. Und die große Gefahr ist jetzt die, dass die Menschen jetzt, also die Errungenschaften der Moderne vielleicht insgesamt über Bord schmeißen, weil das muss man ja auch würdigen. Also wenn wir ein bisschen mehr mit der Moderne ernst gemacht hätten, wäre uns der Corona-Kram nicht passiert, weil wir dann nämlich eben Wissenschaft betrieben hätten und nicht Autoritätshörigkeit. Ja. Und auf der anderen Seite vielleicht eine Sehnsucht entfalten nach dem, was verloren gegangen ist mit der Moderne, das dann wiederum befriedigt wird von Scharlatanen und Rattenfängern. Also so Pseudo-Konservativismus, der dann irgendwelche Attrappen anbietet für das Bedürfnis der Menschen, damit sie nicht völlig irre werden.
Ja, ich finde, du stehst nicht neben dir, auch wenn du das vielleicht tust du das, aber ich du weißt, dass ich diese umso kürzer und desto schlimmer für mich, wie brillant das ist. Ich muss mal kurz nachfragen, das L bezog sich vorhin nur zwischendurch auf, da hattest du die Versprechung der Moderne genannt und ich wollte dir dazwischen reden und sagen, das hat die aber nicht eingehalten. Das ist dann ja erklärt. Genau. Das heißt, was die Moderne hat an sich versagt oder ist übers Ziel hinausgeschossen oder was ist passiert? Gab es einen Punkt, an dem wir in der Moderne hätten sagen müssen, wir machen jetzt was? Die Postmoderne oder weiß der Geier was? Du beschreibst ja eigentlich, dass die Versprechen nicht eingehalten worden sind, oder? Wir haben das verloren.
Ja, und sogar das Setzen auf diese Prinzipien uns in eine perverse Katastrophe führen. Also das heißt, wenn ich nur noch auf meine Vernunft setze, Das ist der Schritt jetzt der Postmoderne, die jetzt nochmal gezeigt hat, wenn ich die Vernunft auf die Vernunft richte, stelle ich fest, dass die Vernunft gar nicht vernünftig ist. Mhm. Also dass die Vernunft zum Beispiel Ausdruck von biologischen Antrieben ist, von psychologischen Konstellationen, von soziologischen Geschichten. Dass wir in den Netzen der Sprache als Gefangene zappeln, dass wir dem Produktionsverhältnis unterworfen sind. Das heißt, die Vernunft hat sich selber überfordert, überschätzt und hat zugleich auch nicht mit sich ernst gemacht. Also es gibt halt so eine Art Selbstkannibalisierung der Moderne, die jetzt nicht nur ein intellektuelles Problem ist, das in Hochschulen verhandelt wird, sondern das ist ein existenzielles Problem, das die Menschen auf den Straßen austragen müssen.
Ja.
Und das sind große ungelöste Fragen und ob da jetzt jemand im Prinzip dran schuld ist oder ob man es hätte anders machen können. Jedenfalls ist die Idee der Moderne in die Krise geraten. Und das ist, glaube ich, jetzt in der höchsten Zeit, also das ist ja das, was wir in der Sendung immer wieder machen. Ne? Wir haben eine Phänomenanalyse von Verwerfungen in der Wirklichkeit. Mhm. Dann haben wir eine Reflexion auf die Punkte, die du immer weißt, dass das Modell, in dem wir überhaupt ökonomisch und sozial operieren, problematisch ist. Mhm. Und dass das höchste Zeit wäre, das auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Und sozusagen diese Perspektive wird jetzt noch einen Schritt drüber tun und sagen, vielleicht müssen wir die Grundlagen unserer intellektuellen Weltverständigung selber auch noch auf den Prüfstand stellen, damit all das gelingen kann. Mhm. Das heißt, denn wenn wir jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche ändern, bleiben diese Grundfragen eigentlich, wie wollen wir leben, was macht unsere Existenz aus, die bleiben unbeantwortet. Mhm.
Das wäre dann für so jemanden, der schlicht gestrickt ist wie ich, dann genau der Punkt, dass man sagt, dahin müssten wir zurückkehren, also nicht an den Herd der 50er Jahre, sondern auf die Grundfragen, ja. Oder?
Genau. Das wäre eine Renaissance, Und zwar nicht eine Renaissance, so wie Friedhof der Kuscheltiere, kennst du, wir buddeln die 50er Jahre ein und sie kommen da Zombie zurück, sondern eine Renaissance der Ansprüche. Überhaupt die wesentlichen Fragen wieder stellen.
Ja, ist das nicht dann ein ganz gutes Stichwort, Renaissance 2.0? Wäre das nicht ein Projekt für uns, wenn wir schon über Reset und solchen Unsinn reden oder Neustarts, dass man sich mal an die Gedanken der Renaissance erinnert? Müsstest du mir helfen, bin ich nicht weit genug drin?
Also Renaissance ist ja der Versuch, die griechische Antike wieder zur Grundlage einer Kultur zu gewinnen. Und ich meine jetzt nicht mit Renaissance eine bestimmte inhaltliche Positionierung, sondern eine Wiedergeburt, ein Verhältnis zur Vergangenheit, das das Bewährte nochmal in einem neuen Kontext zum Blühen bringt. Das wäre meine Frage.
Mhm. Ja, das klingt ein bisschen trostlos, dieses Ende der Moderne. Wir haben die Versprechen nicht so richtig eingelöst und bekommen und sitzen jetzt in der Falle, weil wir auch...
Ja.
Da klingt Renaissance 2.0 ganz reizvoll für mich. Das meinte ich gerade nur. Also nicht, das heißt nicht zurück in irgendein miefiges, was wir mal abgelehnt haben, sondern wäre was Neues. Bin ich erstmal dabei, wenn du das noch ein bisschen präzisieren könntest für mich. Also ich habe schon, den Nietzsche damals nicht verstanden als Herausforderung mit Gott ist tot, sondern irgendwie mit einem leisen Bedauern ausgesprochen, auch vom Philosophen.
Ja, ist auch.
Ja, dass man sagt, das ist ja nicht so gemeint, juhu, Gott ist tot, die Aufklärung hat gesiegt, sondern dass man sagt, aber was entsteht denn dann daraus? Und was füllt dieses Loch? Wir haben ja viele Löcher gebuddelt inzwischen.
Ja.
Okay.
Wenn du schon Nietzsche zitierst, würde ich gerne Heidegger zitieren, deshalb gucke ich mich gerade um. Aus den schwarzen Heften.
Ja.
Der Gott ist fort, die Dinge sind vernutzt, das Wissen zerfallen, das Handeln erblindet. Das wären für mich die vier großen Dilemmata der Moderne.
Ja, ich würde gerade sagen, das ist doch mal ein Popsong, den du da gerade hast. Lass mir aber von der KI,
Detlef Jürger,
KI mal das Popsong inszenieren. Ob da jemand, das wird dann irgendwas, Joy Division oder New Order als Musik. Klingt schrecklich. Kommen wir mit der Renaissance 2.0 dann noch wieder raus, oder?
Ja, absolut.
Okay.
Also vielleicht ist das Schöne an der Krisenzeit, wenn ich das abschließend sagen darf. Krisis oder Krinin heißt ja scheiden, unterscheiden. Mhm. Das heißt, wir stehen an einer großen Sinnscheide, wo wir vor Augen geführt bekommen, dass nicht nur Dinge nicht funktionieren, sondern dass der Sinn unseres funktionalen Denkens insgesamt erschüttert ist.
Mhm.
Und dadurch wird uns vieles Liebgewordene fragwürdig. Manches wird aber auch sichtbarer in seinem Wert, weil es uns gerade verloren gegangen ist. Und insofern ist es eine großartige Zeit für neue Weichenstellungen.
Mhm.
Das meine ich jetzt also nicht irgendwie als Zweckoptimismus am Ende, sondern ich würde schon sagen, dass wir eigentlich dankbar sein dürfen, dass wir welthistorische Zeugen dieser Katastrophe sein werden.
Ja.
Das ist so. Und dass wir sie intellektuell begleiten dürfen.
Ja, aber das schließt jetzt, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das hat ja vielleicht so ein bisschen Struktur gehabt, was wir heute gemacht haben, aber es schließt für mich einen Kreis zu dem, was wir mal oben mit der Sendung und mit unseren Zuschauern und Freunden besprechen. Was du gerade sagst, wir sind jetzt in dieser Zeit und sind Zeugen. Wir beide haben ja manchmal das Gefühl, dass wir mit diesem ganzen Empörungsbewirtschaften der anderen und mit dem Komischen an der Oberfläche sich rumstreiten und auch mit dem meinem vor allem und Ingos ständig am Ticker sein rund um die Uhr und sich diesen ganzen Bullshit anhören, dass das manchmal auch schwierig ist. Ich höre dann von Freunden und auch Menschen, die uns schon lange begleiten, dass sie jetzt auch irgendwie ganz den Kram verbrannt haben und irgendwie auf ihr Hausboot gehen oder in den Schrebergarten und sagen genau, was du jetzt andeutest. Also ich möchte mich nicht mehr mit diesem Scheiß beschäftigen. Wir leben in einer Krisenzeit. Es wird in irgendeiner Form zu größeren Veränderungen kommen. Und vielleicht sind die Fragen des täglichen Irrsinns hier gar nicht mehr so entscheidend. Muss jemand sich hier angucken, wir zum Beispiel. Aber vielleicht sind andere Fragen wichtiger, auch für uns. Also nicht nur gesellschaftlich, sondern dass man sagt, was machen wir jetzt? Was ist denn für uns jetzt zu tun? Also für unser Seelenheil, wie auch für vielleicht das Seelenheil der 5 Leute, die wir erreichen um uns herum. Oder? Nicht einverstanden?
Ja, absolut. Und diese Frage, die kann auf verschiedenen Stellen und durch viele Personen je an ihrem Platz beantwortet werden.
Mhm.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Rollen und es ist schön, wenn wir zueinander finden. Und das ist vielleicht auch, jetzt kommen wir wieder echt hier ins Schwärmen, aber das ist vielleicht das Schöne der Corona-Zeit, dass Menschen, die aus der Selbstverständlichkeit in die Fragwürdigkeit gerutscht sind, nicht mehr zurückfinden in diese Selbstverständlichkeit, sondern dass sie diese Fragwürdigkeit zu ihrer eigenen Aufgabe machen. Mhm. Und mit den Mitteln dessen, was sie mitbringen, dieser Aufgabe auch gewachsen sind und das nicht nur für sich selber tun, sondern für ein Gemeinwesen.
Mhm. Ja. Ich bin darüber auch froh. Deswegen sagte ich das vorhin auch. Wir haben ein bisschen leiden müssen in den letzten 4 Jahren. Ich fühle mich in vielen Dingen auch gar nicht mehr zuständig für andere. Deswegen, wenn ich das mit der Vogelgrippe und die Frage aufmache, wie verhalten sich jetzt diese ganzen Leute, die reingelegt worden sind, die geschädigt worden sind,
ja,
deren Kinder jetzt in den Krieg ziehen sollen, die im Dunkeln sitzen sollen. Das ist alles so, ja, wir haben es ja mal gesagt. Ich möchte mich auch mit gar keinem mehr streiten, das meine ich.
Ich hätte überhaupt keinen Missionierungsbedarf mehr.
Ich habe auch keinen, haben wir so alles gesagt. Ihr habt die Probleme. Wir haben die auch, weil bei uns auch das Licht mit ausgeht, aber wir haben ja noch ein paar Bundeswehrriegel im Schrank. Aber ihr müsst jetzt ganz viele Fragen beantworten. Jetzt kommen sie auf euch zu mit der nächsten Spritze. Das meinte ich vorhin. Ich bin gespannt, wie ihr reagiert. Ich habe schon letztes Mal so reagiert und werde wieder so reagieren. Und sagen, ja, nee, nein, danke. Schönen Tag, nein. Und ich möchte auch nicht unbedingt Kriegstrommeln, sondern Friedenstrommeln. So. Und jetzt seid ihr dran.
Genau.
Ganz, ganz entspannt, wir haben das lang genug gesagt. Sitzen wir hier auf unserer Parkbank, wir alten weißen Männer, und sagen mal gucken, wer da jetzt alles reinläuft in das Impfzentrum oder zur Musterung und ein Hektar und Kochgewehr auf seine Katze richtet, was dann eh vorbeischießt. Also wir können doch uns entspannen, oder? Und die Renaissance planen.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, es mangelt ja nicht an Ideen.
Die Renaissance-Partei, nein, es gibt so viele gute Ideen.
Aber ich finde, also das würde ich mir sehr wünschen, wenn ich das tiefe Ereignis einer neuen Grundorientierung im Denken, wenn ich das noch mitbekommen würde. Mhm. Also ich habe früher immer gedacht, ich bringe das zustande, von dieser Überhobenheit bin ich befreit, aber ich würde es zumindest gerne im Empfang nehmen. Ich glaube auch, dass uns das sogar geschenkt wird, dass es eine Form von seinsgeschichtlicher Gnade sein wird, dass sich eine neue Art zu leben uns zuspielen wird sogar. Mhm. Nicht von einem Gott, sondern vielleicht vom Kosmos oder ich weiß es nicht.
Ja, hoffen wir das
mal. Ich weiß bitte nicht.
Aber du hast vorher gedacht, dass du selbst das bewirkst.
Ja, dass ich zumindest nicht, dass ich es bewirke, aber ich dachte, dass meine Befähigungen mich in eine gewisse Pflicht bringen, die auch zum Einsatz zu bringen, um die Analyse auf einer Tiefe zu führen. Mhm. Die sowohl jetzt die Problemlage richtig umreißt, als auch die Antwortmöglichkeiten schafft.
Ja.
Das habe ich gedacht. Also das war jetzt nicht unbedingt, also so wie wir dachten, ja, wir können ja auch jemanden davor retten, sich impfen zu lassen, dachte ich auch,
ja,
warum nicht? Ne?
Und das ist aber auch mit, glaube ich, dann wiederum mit Kant, oder? Dass man das eigentlich auch als Verpflichtung hat. Sorry, wenn ich das nicht zu richtig zuordne, seine Talente, die man nun mal mitbringt, wenn man die erkennt.
Ich glaube, das heißt eher sogar die Bibel, oder?
Die Talente in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
Mag sein.
Oh, gut. Also
da war ich gefehlt in der.
Ja, ich auch.
Nein, gut. Oh Gott, jetzt haben wir schrecklich überzogen.
Nee, das macht ja nichts. Aber dass man, ja, das haben wir gedacht, so wir in unser Leben lang zwischen Ohnmacht und Größen waren, das steht ja auch über mein Leben, dass man sagt,
ich das ist über meinem Leben.
Ja, über meinem auch. Entweder, ja, das kann ich doch dem mal sagen, dann wird alles besser, oder ich.
Genau.
Unwichtigste.
Also so kann sie.
Ja, ich Wurm. Ich schweige Wurm. Komm, den habe ich jetzt echt gut.
Komm zum Abschied, doch.
Komm. Ja, schönen Gruß. Das Schöne ist, dass ich in dem Ausschnitt, den ich beim Aufzeichnen von dir sehe, diese beiden Schweigewürmer eben gar nicht sehen konnte.
Ach so.
Mach das jetzt nicht in der Mitte.
Gott sei Dank.
Mach das jetzt nicht.
Nein. Das war ein Scherz mit dem Schweigewurm. Es ist in Wahrheit eine ganz andere Geste.
Ja. Ach so. Gut, aber das wird jetzt sowieso nicht als gelöscht.
Zu spät.
Diese Gesten sind ja auch verboten und die KI erkennt das und dann dürfen wir hier nicht mehr mitspielen.
Oh Gott.
Ich hoffe, die merkt das nicht.
Nein,
stimmt. Matthias, wir sind beide ein bisschen matschig, wir sind beide heiser. Es war mir wirklich eine große, große Freude. Und wir werden nächste Woche wieder hier sein. Und
ja, mal sehen, was die Kommentare schreiben, weil das war ja auch der Wunsch, dass wir damit weitermachen.
Ja, aber ich werde jetzt die ganze Woche keine Nachrichten gucken und einfach nur Unsinn reden nächsten Sonntag, aber das muss ja dann auch mal sein. Oder wir
bitte.
Reden dann über irgendwas, was uns schon immer mal interessiert hat. FIFA, Oder?
Ja, oder eben nochmal auch die Sicherheit im Schwimmbad. Also ich habe, was ich ganz vergessen habe, als ich meine Plastikausstattung geschrieben, ich habe natürlich auch eine Impfung gegen Fußpilz.
Ach so.
Weil du weißt, diese Fußpilz-Sprüher sind ja abgebaut worden in den meisten Schwimmbädern.
Wusste ich nicht.
Kennst du aber, ne?
Ja, die kenne ich schon früher. Ich gehe nicht in Schwimmbäder, ich habe Angst vor Messern. Das soll man auch nicht sagen, nee. Also hier ist Messer,
oh Gott,
hier ist,
komm, bevor
hier ist Messer, wo die gießen nur Suppe bei uns. Das ist auch nicht schön. Es wird nicht besser. Gut. Nächste Woche also frisch gebratene Fußpilze.
Löffel fertig.
Kochen mit B&B.
Ja. Bis dann.
Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.